Ich werde heute Nachmittag nach Dortmund fahren. Dort ist auch eine ganz neue, junge, freie evangelische Gemeinde. Dort habe ich auch noch einen Predigtdienst. Ich denke, ich darf herzliche Grüße mitnehmen von einer jungen Gemeinde zur anderen Gemeinde. Die ist also sehr viel kleiner, hat auf der anderen Seite schon etwas, was wir nicht haben. Die haben direkt ein Haus gekauft. Die haben eine reichere Muttergemeinde, daran liegt es. Und ja, ich bin mal gespannt, was mich heute in Holzwickede bei Dortmund erreicht. Jesus ist auferstanden. Das ist ja eine Nachricht, ein Geschehen, was diesen gesamten Kosmos total anders aussehen lassen wird, wie je zuvor, wie vorher. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist. Dass das, was Jesus getan hat und was mit ihm geschehen ist, dass das Folgen hat bis in die ganze Schöpfung hinein. Bis in die ganze Schöpfung hinein. Wir ahnen das gar nicht. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich habe den Eindruck, ich kann nur so ein bisschen durch ein Schlüsselloch schauen und so einen ganz kleinen Ausschnitt von dem begreifen, was mit diesem Christus in der Auferstehung geschehen ist. Eine einmalige Wende von kosmischer Dimension. Die Auferstehung ist in Kraft. Das wird gepredigt, das glauben wir, das geben wir an andere weiter. Die Frage ist, was hat das eigentlich verändert? Was hat das wirklich verändert? Darf ich es noch persönlicher sagen? Was hat das in deinem und meinem Leben verändert? Sind wir nach Ostern anders als vor Ostern oder noch dieselben? Was bewegt diese revolutionäre Nachricht, dieses Geschehen in unserem Leben und in der Welt? Es wird doch weiter gelacht und gelästert. Es wird weiter gehasst und gequält. Und es wird weiter gelitten und gestorben, obwohl Ostern war. Alles beim Alten geblieben. Oder? Und es gibt weiterhin zwei Bereiche in unserem Leben, die scheinbar nur sehr wenig miteinander zu tun haben oder die wir nur sehr schwer miteinander verbinden können. In dem einen singen wir, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Und in dem anderen, man muss eben sehen, wie man sich durchschlägt. In dem einen Bereich wird Gott gedient und im anderen wird Geld verdient. In dem einen Bereich, da soll die Liebe herrschen und in dem anderen Bereich, da müssen die Ellbogen eingesetzt werden. Was wir von Ostern her wissen und glauben, das bleibt sehr oft eingegrenzt auf so etwas Inneres in unserem Leben. Das dringt nicht bis zum Äußeren vor. Das ist mehr für den Sonntag reserviert. Da hat es seinen Platz. Aber im Alltag? Darum ändert sich auch so wenig. Und darum bleibt vieles auch beim Alten, in der Tat. Darum geht es auch nach Ostern weiter vorösterlich zu. Und in dieser Situation der Predigttext von heute Morgen. Aus Johannes Kapitel 21. Damals offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal, das ist zum dritten Mal schon. Es war am See von Tiberias und er offenbarte sich diesmal in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, und Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus, und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen, sieben also an der Zahl. Simon sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Sagt Jesus zu ihnen, meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, Johannes, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, das sind ungefähr 100 Meter, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es waren mit 153 großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden ist. Unser Text hat nur ein Ziel. Er will die Auferstehung Jesu, den Auferstandenen, in unseren Alltag bringen. Das ist das Ziel dieses Textes. Die Jünger sind in dieser nachösterlichen Geschichte in der gleichen Verlegenheit. Der Auferstandene hat so wenig mit unserem Alltag zu tun. Jesus hat sich schon einige Male ihnen offenbart. Und wer genau hinschaut, der stellt fest, dass Jesus sich immer wieder auf eine andere Weise offenbart hat. Auch in einer anderen Gestalt. Vielleicht auch, um ihnen deutlich zu machen: Ich bin nicht fassbar. Ich bin nicht mehr so fassbar wie zu der Zeit, wo ich mit euch unterwegs gewesen bin. Und er möchte sie zum Glauben führen. Ich bin auferstanden. Ich frage mich, warum die Jünger nicht das Fest in Jerusalem gestartet haben, dass sie singend und schreiend und jubelnd und tanzend durch die Straßen von Jerusalem gelaufen sind und haben gesagt: Mensch, stellt euch vor, der Herr ist auferstanden. Sagenhaft. Das ist ein ganz neues Vorzeichen, was vor diese Menschheit, vor den ganzen Kosmos gestellt wird. Jesus ist auferstanden. Die hätten doch Jerusalem wirklich, ja, aus den Angeln heben müssen. Sie haben eine Botschaft, die bis in die Gräber hineinreicht. Jetzt stirbt man anders durch die Auferstehung Christi. Aber es hat nicht gezündet. Ihr Osterglaube, der ist, wenn er überhaupt da ist, noch so ganz zart und zurückhaltend. Und der muss noch kräftiger, der muss noch fröhlicher und der muss noch praktischer werden. Und der muss sich vor allen Dingen noch viel mehr im Alltag auswirken. Sie tun sich schwer mit dem, was hier passiert ist. Und so bleibt es zunächst auch hier beim Alten: Ich will fischen gehen, sagt Petrus. Und die Jünger sagen: Wir haben nichts Besseres vor, wir gehen mit. Was sollen wir sonst machen? Fischen gehen. Das sind die Jünger nach Ostern am Werktag. Ich will fischen gehen, das heißt, das Leben muss weitergehen. Und man muss sehen, wie man sich durchschlägt. Aber dass der Osterglaube sich fortsetzen, hinein in den Alltag fortsetzen will, das hatten sie bisher noch nicht realisiert. Christus ist erstanden, das berührte sie nicht, als sie die Boote klar machten zum Fischfang. Wir müssen sehen, wie wir durchkommen. Und nun tritt der Auferstandene in den Alltag der Jünger. Und ich möchte es mal sagen, er versucht, die Brücke zu schlagen von Ostern in den Alltag, vom Sonntag zum Werktag. Das ganze Kapitel 21 hat ja so einen merkwürdigen Zwischencharakter. Nach Kapitel 20 hat man den Eindruck, hier ist schon mal Schluss. Und hier wird so ein Kapitel 21 fast angehängt. Karl Hardenstein, ein ganz bekannter Theologe, sagt einmal, er spricht von einem heiligen Nachtrag in Kapitel 21 und macht darauf aufmerksam, dass hier die ersten Christen ihre ersten Erfahrungen mit dem Auferstandenen in der Welt des Alltags geschildert haben. Was das nun bewirkt, dass Christus auferstanden ist, in ihrem Leben, wie sich das Leben nun mal darstellt. Deshalb ist dieses Kapitel so wertvoll. Lest es zu Hause mal nach, damit Ostern sich in unserem Leben niederschlägt. Ich will fischen gehen. Zurück in die alten Berufe, das klingt für mich unheimlich resignierend. Wir wissen nichts, was wir tun sollen. Geh mal fischen. Geh mal fischen. Erwartungslos, und irgendwas muss man ja tun. Ich will fischen gehen, das heißt vielleicht für uns, ich gehe weiter an die Schule oder an die Uni. Ich setze mich wieder an meinen Computer und ich stehe am Fließband. Ich habe wieder zu tun morgen mit dem Verlust, mit der Bedrohung meines Arbeitsplatzes. Und die gesundheitlichen Sorgen begleiten mich. Ich will fischen gehen, das heißt, die Wartezimmer sind überfüllt. Und die mageren Kundenbesuche frustrieren nach wie vor. Und die Wohnung muss wieder auf Hochglanz gebracht werden. Und die Waschmaschine läuft und die Windeln, die holen mich ein und. Das heißt, ich will fischen gehen, in unseren Alltag übersetzt. Ich steige wieder ein in meinen Alltag. Und genau da geschieht das Wunder. Als es Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Da stand Jesus am Ufer. Und um kein geringeres Wunder geht es und soll es auch bei uns gehen, dass der Auferstandene da ist. Inkognito, ich kann ihn jetzt nicht aus dem Ärmel zaubern. Inkognito ist er da. Ganz real. Und wahrhaftig. Dass er in unseren Alltag eintritt und dass niemand von uns allein am Schreibtisch sitzt. Dass niemand von uns allein am Herd steht. Dass niemand allein an der Werkbank oder in der Praxis oder im Steuerbüro ist. Dass niemand allein im Hörstuhl ist und im Hörsaal ist. Der Auferstandene ist da. Als es Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Liebe Freunde, er ist da und sieht uns, wenn wir morgens aufbrechen. Manchmal ausbrechen. Er hat uns im Blick, wenn wir uns mittags abrackern. Und er hat ein Auge auf uns, wenn wir abends heimschleichen. Glaubst du das? Rechnest du so konkret damit im Alltag? So ganz konkret? Jesus steht am Ufer unseres Lebens. Das ist Ostern. Das ist die Realität von Ostern. Glaubst du das? Ob du arbeitest oder ausruhst, er ist da, der Auferstandene. Ob du Fehler machst oder dir Dinge gut gelingen, er ist da, der Auferstandene. Der Auferstandene und damit heute Lebende und sich mitteilen wollende mitten in unserem Alltag. Wenn wir das begreifen, dann wird unser Alltag anders ablaufen, oder? Dann wird sich Ostern ganz konkret niederschlagen in all dem, was unseren Alltag und damit unser wirkliches Leben ausmacht. Es sind zwei Erfahrungen, die die Jünger mit ihrem Herrn im Alltag gemacht haben. Erstens, Jesus, der Auferstandene und Lebendige, ist da und er hilft uns durch sein Wort. Ich will fischen gehen, rein in den Alltag. Und sie erfahren den Alltag gleich wieder mit all seiner Mühseligkeit. Die alltägliche Arbeit ist begleitet von Rückschlägen und Enttäuschungen, von Disteln und Dornen, wie das einmal im Schöpfungsbericht heißt. Das ist unser Alltag. Da gibt es Gegenwind, da gibt es Schläge, da gibt es Schwierigkeiten. Das ist Alltag. Und ich muss mir das immer wieder deutlich machen. Ich sage immer zu meiner Frau, scheinbar begreife ich das nie. Ich denke immer, es müsste alles mühelos gehen. Mühelos gehen, auch im Alltag. Ohne Problem, ohne Schwierigkeit. Das ist nicht die Realität des Lebens. Seitdem, was in der Schöpfung passiert ist, an der Stelle. Sondern da wird das gesagt, dass da viel Mühsal ist, viel Kampf, viel Schwierigkeiten und Enttäuschungen, Dornen und Disteln. Und diese Erfahrungen vom mühsamen Abstrampeln und Resignieren, das hat sich doch bis heute nicht geändert, oder? Das hat sich nicht geändert. Arbeit, die man routinemäßig tut, die nicht immer befriedigt, wo sich die Kinder ganz anders entwickeln, als man sich das in den kühnsten Träumen vielleicht irgendwo ersonnen hat, wo die Ehebeziehung so schwierig ist. Gestern sprach ich mit einem Mann, der sagte mir, wissen Sie, 44 Jahre bin ich verheiratet und jetzt hat es uns erwischt. 44 Jahre und es hat uns erwischt. Wo Langeweile und Kleinkrieg und Sprachlosigkeit das Problem ist. wo die Kollegen einem auf den Nerven gehen, wo man sich am Chef reibt. Und da ist der Kleinkrieg mit den Hausbewohnern oder manchmal auch mit den Leuten in der Gemeinde. Das kann auch sein. Ich will fischen gehen und sie traten in das Schiff, wollen fischen gehen und nichts. Kein Fisch gefangen. Ich kenne das als alter Angler. Stehe morgens früh um 5 aus, im Sommer, so Gott will, wird das wieder geschehen. Geh angeln 4 Stunden, komm nach Hause, erwartungsvolle Augen meiner Frau, was hast du gefangen? Nichts. Peinlich. Überleg schon immer, was ich sagen kann. Schlag am Wetter oder was weiß ich, der Sturm, der hat die Fische rausgeblasen. Also die haben irgendwie so einen Sensor da. Die Fische sind da in dem Meer, nur die finden meine Angel immer nicht. Das ist das Problem. Und auf jeden Fall eine ganz peinliche Sache. Hast du die ganze Nacht um die Ohren geschlagen und keine Forelle an der Angel. Also das für einen Fischer ist das schlimm. Ich kann das verstehen. Man arbeitet und es bleibt doch ein tiefes Unbefriedigtsein zurück. Oder wie Margit eben sagte, man schafft, und mir geht das auch so oft so, und abends denkst du, was hast du geschafft? Ja gut, ja, das denkst du, Mensch, hättest du mal richtig Holz gehackt, da hättest du gemerkt, was du geschafft hast. Und jetzt hast du da nur ein Gespräch, da ein Gespräch, war es gut, weiß ich auch nicht, kann ich nicht so beurteilen. Mann, hast nichts Greifbares, sodass ich da zur Ruhe legen kann und sag, mit so einem richtigen, satten Gefühl, Mensch, du hast die Welt so ein bisschen weiter bewegt heute. Oder wenigstens eine Menschen werden die Welt schon nicht. Man arbeitet und ein tiefes Unbefriedigtsein, man bemüht sich und man kommt nicht von der Stelle, es tut sich so wenig. Und es bleibt so eine Leere, was soll das? Wie hier. Und da stand Jesus am Ufer und sie wussten es nicht. Sie erkannten Jesus nicht. Warum haben sie eigentlich Jesus nicht erkannt? Schon mal drüber nachgedacht? Ich denke, es gibt 2 Gründe. Gewiss, weil Jesus auch außerhalb von Raum und Zeit war jetzt nach Ostern. Er konnte zum Beispiel durch eine geschlossene Tür gehen. Das sollte nachher keiner versuchen. Ich achte immer da vorne bei dieser Glastür drauf. Einmal passiert es noch, dass ich durch die geschlossene Tür gehe. Und dann werdet ihr es nächsten Sonntag merken. Macht das nicht. Jesus konnte das. Das heißt, er ist in einer ganz anderen Dimension. Das ist eine Möglichkeit. Und das Zweite, weil sie gar nicht damit rechneten, die Jünger, Jesus zu begegnen in ihrem Alltag. Und nun dringt vom anderen Ufer die Stimme des Auferstandenen zu diesen mutlosen, frustrierten Jüngern und sagt, Freunde, werft das Netz über die rechte Seite aus und ihr werdet Fische fangen. Die Stimme des Herrn erreicht die Jünger mitten in der alltäglichen Hantierung, und darauf kommt es mir jetzt an, in der alltäglichen Hantierung. Er steht als der Auferstandene und zur rechten Gottes thronende am Ufer der ewigen Welt und sendet sein Wort über das Meer der Zeit zu uns. Werft eure Netze aus, das heißt anders ausgedrückt, alles, was ihr tut mit Taten und Worten, das tut jetzt alles in meinem Namen. Das soll erkennbar machen, dass ihr mir, dem Herrn, gehört. Und lasst euer ganzes Leben ein einziges Dankeschön werden, dass ihr Gott, dem Vater, durch mich darbringt. Das ganze Leben ein Dankeschön sein an Gott. Oder anders ausgedrückt, ein paar Verse später. Alles, was ihr jetzt tut, das tut von Herzen als etwas, das ihr für den Herrn und nicht nur für Menschen tut. Sondern durch das, was ihr Menschen bringt, denkt ihr an Gott und tut es letztendlich für Gott. Ist Gottesdienst, anders ausgedrückt. Werft euer Netz aus. Das heißt dann übertragen, dass ich die Arbeit nicht nur als notwendiges Übel ansehe, als ein Muss, das man erfüllen muss, um die Brötchen zu verdienen, sondern als eine Berufung, und das heißt als einen Auftrag von Gott, den du in meinem Namen und zu meiner Ehre und zum Wohle für Menschen tust. Das ist eine Revolution. Wenn das alles mit Gottesdienst zu tun hat, alles, was im Alltag geschieht, hat mit Gottesdienst zu tun, ist Gottesdienst. Wer so an die Arbeit herangeht, der muss nicht an schmerzlichen Enttäuschungen hängen bleiben und die vergeblich gearbeiteten Tage hochrechnen, sondern darf sich immer wieder über einen neuen Fang freuen, wie damals die Jünger. Das kann so aussehen, dass einem etwas ganz überraschend auf einmal gelingt. Da konnte man einem Menschen helfen, bei dem man das nie für möglich gehalten hat. Da geht auf einmal eine Tür auf, die lange Zeit verschlossen war. Und da zeigt sich eine Lösung, mit der man gar nicht mehr gerechnet hat. Und da löst sich eine mitmenschliche Spannung, obwohl alles so festgefahren war. Und da gibt es auf einmal eine Personalveränderung in meinem Betrieb, die ein ganz neues Vorzeichen ist und ganz neue Perspektiven öffnet. So könnten heute die Fänge aussehen. Und nun kommt an dieser Stelle noch ein ganz anderer Aspekt im Spiel. Das Schiff mit den Jüngern ist ja immer wieder als ein Bild für die Gemeinde Jesu Christi angesehen worden. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt. Vielleicht haben Sie das Lied schon mal gehört. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt. Eine Gemeinde, die mitten im Meer der Völker unterwegs ist als Menschenfischer, um für ihren Herrn zu fischen. Und als Glieder der Gemeinde Jesu wissen wir auch etwas von scheinbarer Erfolgslosigkeit, oder? Von scheinbarer Erfolgslosigkeit, von den leeren Netzen. Wir kennen die vergeblichen missionarischen Bemühungen. Man wollte einem Menschen dienen. Man wollte ihm Christus nahe bringen. Und man konnte schon an den Augen absehen, das zündet nicht und da ist Abwehr, da ist Gleichgültigkeit. Lass uns lieber über Hoffenheim reden. Und vieles andere mehr. Es lief nicht an der Stelle. Wir denken an das versuchte Zeugnis in der Familie und stellt fest, das fruchtet nicht. Das geht da rein und geht da wieder raus und vieles andere mehr. Wir stellen fest, unser Zeugendienst für Jesus ist nicht immer ein Siegeszug und ist nicht immer von Erfolg begleitet. Und wenn wir an das Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld denken, ich denke, ihr kennt das, dann muss man sagen, der normale Erfolg ist manchmal der Misserfolg, so hat das jemand gesagt. Der normale Erfolg ist manchmal der Misserfolg. Kennt ihr das auch? Was einen müde machen kann, was einen mürbe machen kann. Ist das nicht immer ein Stück Anfechtung auch für uns? Ich denke darüber nach, die große Sache des Reiches Gottes, dass sie so viel Gewalt leidet, so heißt es mal in der Bibel. Macht euch das zu schaffen oder geht ihr darüber weg? Mich beschäftigen diese Gedanken, dass das manchmal so kümmerlich ist, dieses Große von Gott, dein Reich komme und er ist unaufhörlich am Arbeiten und manches ist so kümmerlich. Beschäftigt euch das? Ist nicht doch vieles umsonst so, was wir tun? Auch in den Familien? Und in derselben Nacht nichts gefangen. Die leeren Netze, oh, ich habe das so richtig nachempfunden hier. Nichts empfangen. Aber das ist auch wieder hintergründig zu verstehen. Das ganze Kapitel 21, das muss man richtig, da muss man ganz tief meditativ reingehen. Hier möchte Jesus den Jüngern nämlich auch eine Lektion erteilen. Und er möchte ihnen sagen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts. Ihr könnt viel tun. Ihr könnt manchen frommen Aktivismus starten. Ohne mich fangt ihr nichts. Ohne mich ist all euer Bemühen vergeblich. Und nun klingt wie damals über den See sein Wort zu uns: Lasst euch nicht ermutigen, werft das Netz aus. Es gibt eine vergebliche Arbeit damals und heute. Aber ebenso gibt es auch die Verheißung der vollen Netze. Und das hier, 153 Fische. Das hat mich schon ewig gekitzelt, diese Zahl, 153. Wen hat das schon mal so berührt? Wer beim Bibellesen die Augen offen hat, der darf sich jetzt melden. 153, warum 100, warum nicht 154? Noch nie gemerkt? Also ich habe es nur mal bis 29 geschafft bei meinen Netzen, da kann ich mich noch dran erinnern. 153, da ist im Laufe der Zeit unheimlich viel drüber spekuliert, warum gerade 153 große Fische. Alte Ausleger sagen, dass es damals 153 verschiedene Fische im See Genezareth gegeben habe und dass mit dieser Zahl die Fülle der verschiedenen Menschen gemeint ist. In das Reich Gottes, was jetzt durch Christus, durch den gestorbenen und auferstandenen Christus wirklich jetzt richtig in Kraft kommt, dass da wirklich, dass die ganze Menschheit erreicht wird. Andere sagen 153, gibt kluge Leute, zähle ich mich nie zu. Das ist die Summe der Zahlen von 1 bis 17. Also wenn man die summiert, kommt man auf 153. Ich weiß heute, muss man nicht jetzt machen. Ich merke, einige fangen sofort schon an zu zählen. Machen Sie das heute Nachmittag mal. Und wahrscheinlich kommt es raus, ich habe es ehrlich gesagt nicht nachgeprüft. So gut, glaube ich, bin ich. Und das heißt, pass auf, das geht noch besser. Und 17 verschiedene Völker werden beim Pfingstgeschehen in Jerusalem genannt. Apostelgeschichte 2, könnt ihr auch morgen nachlesen. Also auch hier wieder so ein ganz verborgener Hinweis auf die Fülle der Menschen, die am Ende der Zeit Jesus Christus als den Herrn bekennen. Jesus Christus den Herrn bekennen. 153. Ich habe nur die wichtigsten Varianten hier aufgezählt. Das heißt, Gott kommt zum Ziel. Gott baut sein Reich. Und er kommt zum Ziel. Er kommt mit dem Bau seines Reiches zum Ziel. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, wird ans Ziel kommen durch Wind und Wellen, durch Nacht und Nebel, durch Enttäuschung und Anfeindung hindurch. Gott zieht seine Linie durch. Und der auferstandene Christus, mit dem Gott etwas ganz Neues gewinnt, er führt alles zu dem großen Plan und dem großen Heilsplan Gottes zu. Deshalb lasst uns nie resignieren und an der Arbeit für ihn bleiben. Die ist nicht vergeblich, weil er, der Christus, am Ufer steht. Und das oder daran müssen sich Menschenfischer, und das sind wir, hier geht es ja nicht in erster Linie um die Forellen hier in dem See, sondern hier geht es darum, dass wir in seinem Namen Menschen fischen für das Reich Gottes, nicht für eine Gemeinde, sondern für das Reich Gottes. Darum geht es im Tiefsten. Und er kommt zum Ziel. Das Netz wird nicht leer bleiben, auch wenn viele wegschwimmen. Das Netz wird nicht leer bleiben, auch wenn mancher durch die Maschen geht. Er kommt zum Ziel. Und spätestens am letzten Tag, wenn die Engel das ganz große Schleppnetz durch das Völkermeer ziehen, so heißt es in der Heiligen Schrift, dann gehen ihm alle ins Netz. Alle. Deshalb und trotz allem mutig das Netz auswerfen. Und wir wollen das einander zusprechen, wie hier die Jünger das einander zusprechen. Es ist der Herr. Es ist der Herr. Er ist da, der Auferstandene und Lebendige. Und er ist da, wenn wir ängstlich versuchen, mit dem Freund oder Nachbarn über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Er ist da, wenn wir mit schwierigen Menschen uns auseinandersetzen müssen. Er ist da, wenn wir mit unserem Körper oder mit unserer Seele Schwierigkeiten haben. Und er ist da, wenn wir uns selber nicht mehr verstehen und mit uns selber nicht mehr klarkommen. Er ist da. Das ist das Zeichen von Ostern. Und das Zweite, er ist da und stärkt uns durch sein Mahl. Durch sein Mahl. Kommt und halte das Mahl, sagt der Auferstandene zu seinen Jüngern, als sie ihr Netz ans Ufer gezogen haben. Kommt, es ist alles bereit, ihr seid geladen. So wird immer wieder zum Abendmahl eingeladen, oder? Kommt, es ist alles bereit. Seht, wie freundlich euer Herr ist. Die Begegnung mit den Menschen, die er liebt, findet ihren Höhepunkt in der Einladung zum Abendmahl. Ist das so auch für dich der Höhepunkt des Glaubens? Der Höhepunkt des Gemeindelebens? Wenn Jesus uns einen Auftrag gibt und dass wir auf sein Geheiß die Netze auswerfen sollen, dann hat er uns zuvor den Tisch der Stärkung bereitet und gedeckt. Vor allen Aufgaben, das ist auch eine Lektion dieses Kapitels 21, vor allen Aufgaben kommen die Gaben. Vor allen Aufgaben kommen die Gaben. Kommt und haltet das Mahl. Im Wort und im Mahl lädt uns der Auferstandene ein zur Gemeinschaft mit ihm und zur Teilhabe an seinen Gaben. Wichtig ist, dass nicht unser Dienst im Vordergrund steht oder an erster Stelle. Nicht dein Dienst für Jesus steht an erster Stelle, sondern zuerst kommt, Jesus will dir dienen. Jesus will mir dienen und Jesus will uns dienen. In seinem Mahl, da will er uns stärken. Da will er uns ganz neu begegnen und beleben. Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Nehmt und trinkt, das ist mein Blut des Neuen Testamentes. Brot und Wein heißt es bei den ersten drei Evangelien. Hier heißt es wie? Brot und Fisch. Brot und Fisch bei Johannes. Und ansonsten fast dieselben Worte wie bei der Einsetzung zum Abendmahl. Brot und Fisch. Das ist wieder so ein hintergründiger Zug in der Geschichte. Schon in der Verfolgungszeit der ersten Christen im römischen Weltreich hat der Fisch als Erkennungszeichen der Christen Bedeutung gewonnen. Wenn an einem Haus ein Fischsymbol zu sehen war, dann bedeutet das, hier versammeln sich Christen. Das war das Erkennungszeichen. Und wo in den Katakomben Roms ein Grab mit einem Fisch versehen war, da bedeutete das, hier ist ein Glied der christlichen Gemeinde beerdigt. Das wurde an diesem Fisch erkennbar. Denn die fünf Buchstaben des griechischen Wortes für Fisch sind die Anfangsbuchstaben dieses Satzes: Jesus Christus, Gottes Sohn, Heiland oder Retter. Jesus Christus, Gottes Sohn, Heiland. Das bedeutet das Wort Symbol. Ich weiß nicht, ob uns das immer so bedeutet, immer so einfällt, wenn wir auf der Autobahn irgendwo so einen Fisch sehen, so ein Symbol. Also sind nicht meine Brüder vom Anglerverein irgendwo, sondern das sind Leute, die mit Christus, dem Lebendigen, unterwegs sind. Jesus Christus, Gottes Sohn, der Heiland, kommt und haltet das Mahl, es ist alles bereit. Liebe Freunde, ich bin am Schluss. Bei jeder Abendmahlsfeier dürfen wir durch alle Enttäuschungen und Mutlosigkeiten hindurch erwarten. Er, der Lebendige, kommt. Er, der Lebendige, kommt auf geheimnisvolle Weise in unser Leben und will uns berühren und will uns stärken. Und er gibt uns dann, ermutigt uns und gibt uns dann den Auftrag: Ich, der Herr, bin mit dir. Bis zu diesem einen und letzten großen Tag, wo er sichtbar als der Gastgeber vor uns steht und sagt, kommt, kommt an meinen Tisch, es ist alles bereit, nehmt und esst. Ich wünsche uns und mir selber, dass der auferstandene Christus sich noch tiefer in meinem Alltag und in meinem Leben niederschlägt. Und das wünsche ich euch auch. Amen.